D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Wir.
SZ-Leaks. Taz-Redakteur erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen alten Arbeitgeber Süddeutsche Zeitung.
Wir erklären deswegen, wann wird eine Sonderbeilage zur Schleichwerbung?
Und wann dürfen Journalisten heimlich Gespräche aufzeichnen und sie auch veröffentlichen?
Das sind unsere Themen rund um die SZ-Leaks heute in eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom Journalisten Christian Jakobetz. In seinem privaten Blog geht er der Frage nach, woher das Medienphänomen Pegida eigentlich so plötzlich gekommen ist und warum es jetzt genauso plötzlich wieder weg ist. Zitat: Pegida wurde erst zum Massenphänomen hochgeschrieben und ist jetzt fast wieder raus aus den Schlagzeilen. Ein Exempel dafür, wie immer schnellere und grellere Medien sich ihre Phänomene selbst schaffen. Das verblüffende, schnelle Abflauen des Pegida-Themas zeigt zweierlei. Zum einen, dass nicht nur irgendwelche Islamfeinde schnell zur Hysterie neigen, sondern Journalisten auch. Und zum anderen, sehr viele mehr als ein lokales Phänomen war Pegida nie, wie sich auch in den laufenden Berichterstattungen schnell herausstellte.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich finde das ja spannend, was Christian Jakobetz da schreibt. Ich selbst hatte vor ein paar Tagen genau diesen Gedanken und auf Mark kam mir die Frage in den Sinn, wo ist eigentlich Pegida geblieben? Vor ein paar Wochen noch war das Thema in den Medien schlechthin und jetzt hört man eigentlich keinen Piep mehr davon. Und das Schlimme ist, dass Jakobetz wahrscheinlich ziemlich recht hat und ein großer Teil dieses Phänomens Pegida wahrscheinlich eigentlich nur ein Medienhype war. Schlimm irgendwie. Viel schlimmer finde ich aber, dass man diese Entwicklung im Grunde hätte vorhersagen können. Es ist ja doch nicht das erste Mal, dass eine mediale Sau durchs Dorf getrieben wurde. Und da fällt mir irgendwie ein, auch schon lange nichts mehr zu Charlie Hebdo gehört.
D-Radio Wissen.
Offshore-Leaks, LuxLeaks und jetzt SwissLeaks. Die Süddeutsche Zeitung ist das Sturmgeschütz des Finanzamts. Die Redaktion veröffentlicht regelmäßig Informationen aus internen Bankunterlagen, an die sie durch Whistleblower kommt. Was die Zeitung nie erwähnt, dass sie selbst ihre Leser auf die Steuerhinterziehung im Ausland hingewiesen hat und sich dafür von den Banken bezahlen ließ. Ich war damals in der Redaktion dafür zuständig. Es war das Jahr 2007. Es war mein erster Job nach dem Studium und bis heute habe ich darüber geschwiegen.
Das sind nicht etwa die Worte von Daniel, sondern die von Sebastian Heiser auf seinem privaten Blog, das ihr unter heiserstimme.wordpress.com findet. Vor 3 Tagen, da hat er in mehreren Blogbeiträgen seine Recherchen veröffentlicht, die derzeit heftig diskutiert werden, doch der Reihe nach.
Ja, Sonderthemen, Verlagsbeilagen oder Sonderveröffentlichungen. Für viele Zeitungen sind diese ja zusätzlichen Inhalte feste Erlösquellen. Es werden Umfelder für attraktive Anzeigen geschaffen. Es gibt auch feste Regeln, wie dort Werbung von der Arbeit der Redaktion getrennt wird. Aber immer wieder gibt es ja auch Berichte, dass aus Werbung Schleichwerbung wird und redaktionelle Standards unter dem wirtschaftlichen Druck vernachlässigt werden.
Ausgerechnet die Süddeutsche Zeitung, die sieht sich jetzt in den vergangenen Tagen schweren Schleichwerbevorwürfen ausgesetzt. Der Taz-Redakteur Sebastian Heiser hat vor 8 Jahren bei der Süddeutschen Zeitung als Redakteur im Ressort Sonderthemen gearbeitet. Und was er dort erlebte, das hat ihn nach wenigen Wochen dazu bewogen, die SZ wieder zu verlassen. Er will beobachtet haben, dass regelmäßig redaktionelle und werbliche Inhalte vermischt werden. Es soll sogar eine Anleitung zur Steuerhinterziehung veröffentlicht worden sein. In seinem Blog hat er die Vorwürfe nun veröffentlicht, unterlegt sogar mit Audiomitschnitten.
Tja, die Reaktion in der Medienszene ist echt gewaltig. Die Süddeutsche Zeitung weist die Vorwürfe von sich. Einige ehemalige Kollegen und andere Beobachter erheben aber auch Vorwürfe gegen Sebastian Heiser. Warum hat er viele Jahre mit seinen Ermittlungen oder Veröffentlichungen gewartet? Warum hat er Mitschnitte heimlich angefertigt und diese jetzt sogar auch veröffentlicht?
Alles in allem ein sehr komplexer Fall, den wir mit euch heute Abend in Ruhe mal aufdröseln möchten. Wir schauen uns die journalistischen, die ethischen Fragen an, aber auch die juristischen Fragen.
Genau, wir haben euch ja schon gerade einen Ausschnitt von der Heiser-Position gesagt. Und wenn ihr euch das nochmal genau in Ruhe anschauen möchtet, was er jetzt konkret vorwirft, könnt ihr das unter heiserstimme.wordpress.com nachlesen. Aber die Gegenseite, das ist natürlich die Süddeutsche Zeitung, die hat sich gegenüber media.de und auch gegenüber newsroom.de geäußert. Und auf Media lese ich mal vor, was dort Wolfgang Krach gesagt hat. Er ist der stellvertretende Chefredakteur der SZ. Und zwar: in seinem einem Blog-Eintrag behauptet Sebastian Heiser, also die Süddeutsche Zeitung habe im Jahr 2007 redaktionelle Schleichwerbung für Steuerhinterziehung betrieben. Das trifft nicht zu. Die Süddeutsche Zeitung hat auf einer Sonderseite zum Thema Geldanlage im Ausland, die am 30. Mai 2007 erschienen ist, darüber berichtet, dass nach Schätzungen der deutschen Steuergewerkschaft deutscher Anleger im Ausland ca. 350 Milliarden Euro aus anvertrauten Einnahmen angelegt haben. Auch die Erträge, die diese Investments abwerfen, werden oftmals vom Finanzamt vorenthalten. In dem Artikel mit der Überschrift Grenzenlose Rechnung wird dann dargelegt, dass es neben dieser illegalen Form der Geldanlage im Ausland auch legale Anlagemöglichkeiten gibt. Diese legalen Möglichkeiten werden im Text erläutert, verbunden mit dem Hinweis, dass ein Teil dieser Anlagen erhebliche Verlustrisiken unterlägen. Zudem wird darauf verwiesen, dass es bei den legalen Anlageformen im Ausland steht, Steuern fällig werden, die jedoch zum Teil geringer ausfallen können als in Deutschland. Die Behauptung der Textbetreiber, Schleichwerbung für Steuerhinterziehung oder unverhohlene Werbung für Steuerhinterziehung ist aus Sicht der Redaktion nicht nachvollziehbar.
Soweit also die Stellungnahme der Süddeutschen Zeitung. Es gibt jetzt aber auch Vorwürfe gegen Sebastian Heiser, zum Beispiel von der NDR-Moderatorin Anja Reschke. Der NDR betreibt ja gemeinsam mit der SZ und dem WDR einen Rechercheverbund. Und Anja Reschke, die twitterte, 2007 Redakteur bei der SZ, jetzt der Skandal. Ich frage mich, warum der Autor 8 ganze Jahre gewartet hat, um SZ-Leaks zu enthüllen.
Sebastian Heiser hatte die Antwort auch in seinem Blog schnell parat. Ja, warum eigentlich, fragte er dann in seiner Antwort. Er hat dann den Mailverkehr mit Anja Reschke veröffentlicht, der schon auch ein paar Jahre zurückliegt. Er hatte das Thema nämlich den NDR-Sendungen Panorama und dem Zapp Medienmagazin angeboten. Sie gehörte zu den Empfängerinnen beim NDR. Sie lehnte jedoch ab, wenn man diesen veröffentlichten Mails glauben kann.
Und es gibt jetzt auch Kritik, dass Sebastian Heiser heimlich Mitschnitte aus dem Redaktionsalltag gemacht hat und die jetzt auch veröffentlicht hat. Und das sollten wir uns auch anschauen.
Ja, und zwar mal schauen wir uns das mal medienethisch an. Über dieses Thema haben wir heute Nachmittag mit Volker Lilienthal gesprochen. Er ist ja Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus an der Universität Hamburg und er findet deutliche Worte.
Heimliche Tonaufnahmen sind Journalisten auch grundsätzlich verboten. Ausnahmen davon kann es juristisch und journalistisch nur dann geben, wenn das Thema, das es zu enthüllen gilt, von so großer öffentlicher Relevanz ist, dass es heraus muss und, zweite Bedingung, wenn man an die begehrten Informationen nicht anders, also durch legitime Methoden herankommt, dann könnte ein Journalist so etwas erwägen zu tun. Hier aber haben wir, glaube ich, einen anderen Fall. Es ist nicht ein Thema in der Außenwelt, die den Journalismus umgibt, sondern es ist ein Thema im Zentrum des Journalismus. Wenn in Redaktionen abgehört wird, wenn heimlich Gespräche mitgeschnitten wird, dann ist das Redaktionsgeheimnis nicht mehr gewahrt. Wir brauchen aber das Redaktionsgeheimnis. Also heißt, Redaktionen, Redaktionsmitglieder können sich heimlich, vertraulich über geplante Recherchen unterhalten und müssen nicht gewärtigen, dass das vorzeitig herauskommt. Wenn dieses Redaktionsgeheimnis nicht mehr gewahrt ist, dann ist sozusagen der Innenbereich, der Arkanbereich des Journalismus beschädigt mit weiten Folgerungen. Und diesen Geheimbereich aufzulösen, kann man auch nicht mit Einzelthemen rechtfertigen. Man sollte da sehr, sehr vorsichtig sein. Wir dürfen auch nicht vergessen, Redaktionen sind ja geschützte Bereiche auch für den Staat. Auch der Staat darf nur unter hohen Hürden eine Redaktion zum Beispiel durchsuchen lassen. Und in einer solchen Situation sollten nicht wir Journalisten anfangen, uns gegenseitig abzuhören und dieses unbedingt notwendige Redaktionsgeheimnis aufzuweichen.
Professor Volker Lilienthal über die sogenannten SZ-Leaks mit einer klaren Meinung dazu. Wie sieht aber auch die juristische Komponente eigentlich in diesen dort auch beschriebenen Schleichwerbevorwürfen aus?
Was mit Medien, das schleichwerbefreie Medienmagazin?
Hat die Süddeutsche Zeitung konsequent Werbung und redaktionelle Inhalte vermischt? Diese schweren Vorwürfe erhebt ein Redakteur der Taz über seinen ehemaligen Arbeitgeber SZ, dass die SZ selbst ihre Leser auf die Steuerhinterziehung im Ausland hingewiesen habe. Und den Fall haben wir euch eben vorgestellt.
Tja, und diese Problematik mit der Schleichwerbung, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar zusammen mit dem Medienrechtler Dr. Philipp Lückhausen, denn er ist heute Abend hier live bei uns bei Was mit Medien. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, eine spannende Kiste insgesamt, ne? Also verschiedene Dimensionen, die wir uns anschauen können. Wir schauen uns auch gleich nochmal die Fragen an. Bei der Veröffentlichung des Taz-Journalisten haben wir ja auch noch erfahren, dass er Mitschnitte angefertigt hat, die wir uns sogar im Netz anhören können. Ich hatte noch heute mit ihm E-Mail-Kontakt, um auch nochmal ihn vielleicht zu bewegen, ein Interview zu geben, dass wir auch ein paar Fragen klären können. War er nicht bereit, leider. Aber so ein paar Seiten sollten wir uns anschauen, nämlich auch nochmal, wo sind die Grenzen bei der Schleichwerbung sind. Und vielleicht erstmal so zur Einführung haben wir nämlich vor einem Jahr ungefähr, beziehungsweise im vergangenen April, schon mal auch uns mit Native Advertising beschäftigen müssen, als das beim Spiegel-Thema war. Beim Thema Native Advertising, gerade auch gerne online, geht es ja darum, dass dann Werbeinhalte in klassischer Artikelform vorliegen, die nicht gekennzeichnet sind. Und bevor wir uns gleich mal die juristische Sicht anhören, hier nochmal ein Mitschnitt aus dem vergangenen April. Dort haben wir nämlich mit Frank Doppheide, er ist ja Werbeexperte, arbeitet bei der deutschen Markenarbeit und er hat uns mal so ein bisschen nochmal eingeschätzt, wie denn das mit der mit dem Native Advertising ist. Da hören wir noch mal kurz rein. Das Interview haben wir noch mal kurz zusammengefasst.
Wir wissen, Vertrauen ist ein ganz hohes, seltenes Gut. Die Politiker haben das nicht mehr, die katholische Kirche hat das nicht mehr, die Bankberater haben das auch nicht mehr, die Werber sowieso nicht mehr, aber die Medien schon. Also wir glauben, was Klaus Kleber uns abends erzählt, das ist wirklich wichtig und das ist richtig. Und auf einmal merken wir, das ist gar nicht so und dann fühlt man sich belogen und betrogen und darauf reagiert man und auch der Journalismus und der Journalist weiß, hoppala, das ist aber wirklich gefährlich.
Aber wenn ich jetzt das auch eindeutig kennzeichne und sage, das war jetzt so eine Reklameeinblendung, würde ich der Werbebotschaft schaden, würde ich mir schaden, würde ich Ihnen schaden?
Nee, es würde ein bisschen dieser Effekt der zusätzlichen Glaubwürdigkeit verloren gehen. Also in dem Moment, wo ich sage, jetzt kommt der Werbeblock oder da oben ist das mit Anzeige gekennzeichnet, dann weiß ich, das sind fremde bezahlte Inhalte und die machen die Welt immer ein bisschen schöner, als sie in Wirklichkeit ist. In dem Moment, wo ich das nicht erkenne, selbst durch arglistige Täuschung, denke ich, hoppala, wenn das so wichtig ist, dass das hier ins Blatt kommt oder dass der Fiene oder der Kleber mir das erzählen, dann muss ich mal genauer hinhören.
Jetzt ist ja die Diskussion, die wir führen, so ein bisschen, ich sag mal, eine Diskussion von Experten. Wie nehmen aber eigentlich die Leser Native Advertising wahr? Nehmen die das überhaupt wahr? Das ist ja vielleicht sogar die Frage, die man auch stellen muss.
Also, wenn Native Advertising wirklich gut gemacht ist, ist es als Advertising gar nicht zu erkennen. Dann denke ich, hoppala, das Medium hat das selbst geschrieben, die finden das wichtig und die finden das richtig, was da jetzt drin steht. Und das macht ja die Gefahr aus, dass man den Absender nicht erkennt. Und deshalb wirkt das ein bisschen wie schleichendes Gift, wenn man dann sieht, hoppala, das war gar nicht das Medium, das war mal arglistige Täuschung.
Damit wir Journalisten jetzt nicht alle zu Seelenverkäufern werden, welchen Umgang mit Native Advertising empfehlen Sie uns denn?
Ja, halten Sie sich so weit wie möglich davon entfernt. Im Alltag kommt man damit eigentlich auch nicht in Berührung, weil der wird von den Agenturen selbst gemacht, der Inhalt. Schon versucht, möglichst nah an das Layout, an die Tonalität des Mediums ranzukommen. Aber der Journalist hat damit nichts zu tun. Und er darf natürlich schon gar nicht seinen Namen für irgendwas hergeben, das er selber nicht gemacht hat oder nicht für gut befunden hat.
Sagte uns im vergangenen April Frank Doppheide von der Deutschen Markenarbeit. Philipp Lückhausen, es geht ja nicht nur um Glaubwürdigkeit, sondern auch um juristische Fragen. Und bei so einem Thema wie Native Advertising bekommst du da als Jurist eigentlich Bluthochdruck? Sicher wahrscheinlich, ne?
Nein, da bekomme ich keinen Bluthochdruck. Wenn es da nichts zu streiten gäbe, dann bräuchte man mich auch nicht. Nein.
Aber es ist schon so ein Thema, was einen als Medienjuristen irgendwie auch schon reizt, sage ich mal, wertneutral.
Ja, absolut. Das ist ein interessantes Thema von beiden Seiten. Denn einerseits hat es eine starke wirtschaftliche Komponente. Das ist für die Unternehmen sehr interessant. Es gibt auch sehr viele und sehr ausgeklügelte Systeme, wie so Native Advertising funktionieren kann. Die Kanäle, die ich bespielen kann in der heutigen Online-Welt, die sind vielfältig und sehr zielgruppenkonkret. Ich kann also für mein zu bewerbendes Produkt sehr schnell und sehr zielgruppengenau werben.
wenn wir uns jetzt mal das auch anschauen, ich glaube jetzt gerade bei der SZ ging es ja eigentlich ein bisschen von Native Advertising weg, eher so in Richtung Schleichwerbevorwürfe. Und vor allen Dingen haben wir da das Thema, was ja eigentlich alltäglich ist in der Zeitungslandschaft. Das sind dann die sogenannten Sonderbeilagen, die vielleicht Verlagsveröffentlichungen. Und da ist es dann so, dass dann dort thematische Schwerpunkte gesetzt werden in diesen Beilagen. Und das ist ja anscheinend ein schmaler Grat, dass man sozusagen Texte schreibt, wo man weiß, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dort Anzeigen geschaltet werden. Ich glaube, man sagt, es ist ein redaktionelles Umfeld schaffen. Ja. Wo ist das? Und das ist ja dann auch soweit in Ordnung. Oder ist dann die Frage, wo fängt dann die Schleichwerbung an? Weil wenn man halt schon vielleicht weiß, oder möchte eine irgendwie ein großer Kunde möchte eine Anzeige schalten, also mache ich da den passenden Inhalt zu, damit das auch sich gut anfühlt. Wo ist da der schmale Grat, wo es okay ist, was ist nicht okay?
Ja, der schmale Grat ist genau das richtige Stichwort. Das ist tatsächlich ein schmaler Grat und eigentlich immer ein Graubereich, in dem man sich bewegt. Schleichwerbung als solches gibt das Gesetz nicht her als Text. Wir haben insbesondere das Trennungsgebot zu beachten. Das gilt für alle Medien, das gilt für den Rundfunk, das gilt für Online-Medien, aber genauso gut auch für Offline-Medien. Und dieses Trennungsgebot besagt, dass der redaktionelle Inhalt von werbendem Inhalt ganz klar getrennt werden muss und werbender Inhalt muss als solcher gekennzeichnet werden. Wir haben also zwei Komponenten, Trennung und Kennzeichnung. Und Schleichwerbung setzt da an, wo die Trennung und die Kennzeichnung von werbendem und redaktionellem Inhalt verschwimmt. Das bedeutet also, habe ich einen redaktionellen Teil, eine Sonderveröffentlichung, die tatsächlich auf redaktioneller Basis gestaltet wird, die Inhalte auf redaktioneller Basis zusammengestellt und auch geschrieben werden durch unabhängige Journalisten und die aber thematisch für einen Werbekunden interessant sind und der Werbekunde in diesem Umfeld eine klar gekennzeichnete Werbeanzeige schaltet, ist es kein Problem. Das Problem entsteht erst dann, wenn sich tatsächlich der Werbekunde nicht nur eine Anzeige in einer Sonderveröffentlichung kauft, sondern sich die Sonderveröffentlichung als solches kauft und unter Umständen sogar die scheinbar redaktionellen Inhalte selbst erstellt. Und der Redakteur als solcher dann gar keine Schreibarbeit mehr hat, sondern die sich vom werbenden Unternehmen abnehmen lässt.
Womit wir dann wieder beim Native Advertising werden.
Ganz genau. Da haben wir eine Schnittstelle und das Native Advertising ist eigentlich nichts anderes als diese Offline-Schleichwerbung in einem Online-Kontext zu formulieren, ja, je nachdem. Also da gelten genau dieselben Grundsätze. Das Telemediengesetz ist zum Beispiel das einschlägige Gesetz für eine Online-Veröffentlichung, während zum Beispiel für den Rundfunk, der Rundfunkstaatsvertrag die Norm wäre, in der wir das Trennungsgebot finden. Aber es gilt genauso gut für die Offline-Medien über den Pressekodex einmal und über das Wettbewerbsrecht, denn auch Redaktionen oder Zeitschriften sind natürlich Wirtschaftsunternehmen, die auch dem Wettbewerbsrecht unterliegen.
Jetzt werden sicherlich viele Verlage sagen, ja, aber wir schreiben ja auch klar drüber, es ist eine Sonderveröffentlichung. Also trennen wir und wir kennzeichnen, damit die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt. Aber dann ist das, ich kenne das aus, ich mag es kaum erzählen, aus Zeiten, als ich noch im Studium jung war und das Geld brauchte und auch mal in einer Sonderthemenredaktion gearbeitet habe, da wurde dann immer so in Schriftgröße 6 auf schraffierten Grund irgendwo Sonderveröffentlichung drüber geschrieben. Das nimmt man nicht wahr als normaler Leser und
ganz
das ist
genau.
Pure Absicht.
Ganz genau. Das ist auch tatsächlich ein Problem. Und gerade was diese Sonderveröffentlichung angeht, da hat der Pressekodex eigentlich eine ganz, ganz klare Regelung. Die Ziffer 7 im Pressekodex ist dafür zuständig, das Trennungsgebot im Presserecht zu normieren. Und da gibt es sogar in den Leitlinien zu dem Pressekodex gibt es eine Ziffer 7.3, die heißt sogar Sonderveröffentlichung. Und da steht wörtlich drin, redaktionelle Sonderveröffentlichungen unterliegen der gleichen redaktionellen Verantwortung wie alle redaktionellen Veröffentlichungen. Werbliche Sonderveröffentlichungen müssen die Anforderungen der Richtlinie 7.1 beachten und die 7.1 sagt wieder, wir haben ein Trennungsgebot. Also, wenn wir jetzt, um das nochmal zu einem Fazit zusammenzuziehen, da klein in Schriftgröße 6 Sonderveröffentlichungen drüber zu schreiben, reicht ganz sicherlich nicht aus, um dem Trennungsgebot und dem Kennzeichnungsgebot Rechnung zu tragen.
Jetzt ist das ja so, dass es eigentlich zwischen Verlag oder auch zwischen Werbetreibenden auch durchaus eine Win-Win-Situation ist und wie das so immer ist bei juristischen Fragen, wo kein Kläger, da kein Richter. Inwieweit, wir haben mal hier in unser Archiv geguckt, so das Thema Schleichwerbung, das ist immer, kommt vielleicht mal so einmal im Jahr kommt das auf. Das trifft immer ein Medium, dann sagen, weisen die alles von sich und dann ist man auch ganz schnell im Alltag weiter. Inwieweit ist das denn juristisch häufig mal ein Thema, vielleicht, dass das irgendwie Gerichte, Presserat und so weiter auch dann tatsächlich beschäftigt und auch gestritten wird? Oder ist das eigentlich gar nicht so sehr ein Thema, weil eigentlich doch alle sich sehr wohlfühlen mit dem System?
Also es gibt schon einige Gerichtsentscheidungen zum Thema. Das wird immer mal wieder ein Thema. Aber verstärkt ist das natürlich ein Thema, was den Presserat beschäftigt, wenn er dort Anzeigen bekommt von Konsumenten, dass irgendwo der Verdacht der Schleichwerbung besteht. Dann beschäftigt sich der Presserat mit der Sache. In der Tat ist es so, die rechtlichen Voraussetzungen, die sind eher im Rahmen des Wettbewerbsrechts zu suchen. Und dafür brauchen wir erstmal eine Krähe, die der anderen bereit ist, das Auge auszuhacken und muss dafür selber einen sauberen Keller haben. Und da kommen wir dann wieder zum Stichwort, wo kein Kläger, da kein Richter.
Verstehe, das ist doch durchaus nachvollziehbar. Ich finde, wir sollten jetzt noch ganz kurz die Chance nutzen, auch vielleicht mal so mit ein paar Vorurteilen von Schleichwerbung aufzuräumen. Zum Beispiel so in unserem ganz praktischen Alltag, wenn wir hier über irgendwelche Produkte berichten, man hört in verschiedenen Sendungen ja immer so ganz gerne, jetzt habe ich einen Produktnamen gesagt, jetzt habe ich Nutella gesagt, jetzt muss ich auch noch Nuspli sagen zum Beispiel. Ist das wirklich so, weil wenn man nur einen Produktnamen sagt, ist das schon Schleichwerbung, das ist doch ein bisschen, funktioniert das anders, oder? So, ich meine,
das funktioniert anders, ja. Ah. Das ist noch keine Schleichwerbung, genau. Ich amüsiere mich auch immer wieder darüber.
Das ist fast so ein Running Gag, aber das scheinen ja auch viele Journalisten zu glauben, oder?
Ja, offensichtlich, sonst kann ich mir nicht erklären, warum es so oft wieder vorkommt.
Ja.
Der Hintergrund ist letzten Endes, Schleichwerbung muss ein Gegenseitigkeitsverhältnis sein. Das heißt also, ein Prominenter, der im Fernsehen Nutella sagt, der muss von Ferrero dafür bezahlt worden sein, dass er Nutella sagt. Hm. Wenn er das nicht sagt, sondern ihm das hoppla rausrutscht, weil zufälligerweise Nutella-Glas auf dem Tisch steht, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Hm. Problematisch wird es erst dann, wenn er tatsächlich dafür Geld bekommt, dass er mal das Wort Nutella fallen lässt. Ja? Dann wird es tatsächlich problematisch. Dann kommt es aber auch ein bisschen darauf an, wie es um welches Medium wir hier sprechen. Ja? Sprechen wir um das Medium Fernsehen beispielsweise, da gelten ein wenig strengere Grundsätze als beispielsweise das Medium Kinofilm. Hm. Wir kennen alle die James-Bond-Filme, die eigentlich nur Zusammenstellungen von werbenden Inhalten sind, ja. Also wenn James Bond mit seinem Aston Martin, hups, jetzt habe ich es gesagt, durch die Welt ballert, ja. dann können wir davon ausgehen, dass selbstverständlich Aston Martin dafür auch Geld bezahlt, dass James Bond mit ihrem Auto durch die Gegend
fährt. Aber steht ja auch im Abspann.
Das steht dann sogar auch im Abspann, genau. Und da könnte man dann durchaus argumentieren, klar, da haben wir dann auch eine Anzeige gemacht. Während das bei Fernsehsendungen, wo der Zuschauer es nicht so erwartet, dass er dort auch mit werbendem Inhalt konfrontiert wird, da ist es tatsächlich schon eine strengere Ansicht.
Das ist total spannend, Herr Peller, mit der Schleichwerbung. Aber das ist doch schön, dann dürfen wir auch Nutella sagen. Es sei denn, die bezahlen dich.
Das wollen wir nicht
hoffen. Wenn ich das aber nicht sage, dann ist es ganz problematisch. Wie ist das aber eigentlich? Ein Stichwort in diesem Zusammenhang ist ja auch immer noch dann das Thema Produktplatzierung. Wie muss man das noch trennen von Schleichwerbung? Gibt es da überhaupt eine Trennung?
Naja, Schleichwerbung als solches ist jetzt kein feststehender Rechtsbegriff. Eine Produktplatzierung ist letzten Endes eine Form der Schleichwerbung. Deswegen, wenn denn jedenfalls dafür gezahlt wird im Hintergrund. Ne? Das ist also immer die Voraussetzung, dass wir auch einen Geldfluss dafür haben, dass ein Produkt platziert wird oder auf andere Weise schleichgeworben wird.
Das ist jetzt unser Merksatz. Wenn Geld fließt und man das nicht ordentlich deklariert, ist es dann Schleichwerbung und nicht gut. Machen wir nicht.
Okay. Nee,
machen wir nicht. Möchtest du irgendeinen Produktnamen an dieser Stelle nennen?
Nein.
Gut. Wir sagen euch auch jetzt nicht, welcher Sender hier ist, weil die bezahlen uns nämlich.
Was mit Medien? Das abhörbare Medienmagazin. Und ich füge hinzu, das ist auch gut so, sonst bräuchten wir es nicht machen.
Ja, abhörbar ist ja in diesem Fall gut, aber es gibt auch Fälle, wo man besser nicht abhören sollte. Wir sprechen ja heute Abend über die SZ-Leaks. Die Geschichte haben wir euch schon genannt und auch beschrieben. Und bei uns ist weiter zu Gast der Medienfachanwalt, auch Dr. Philipp Lückhausen. Philipp, schön, dass du weiter bei uns bist.
Gerne.
Aber jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz spannenden Aspekt, den wir uns nochmal genauer anschauen müssen. Denn die Vorwürfe sind jetzt ja vom heutigen Taz-Journalisten Sebastian Heise dann veröffentlicht worden, als er bei der SZ war. Und als Beleg hat er in seinem Blog auch Audiomitschnitte veröffentlicht, die er zusammen ja auch mit seinem Vorgesetzten geführt hat. Und da gibt es jetzt die Kritik. A, warum hat er die überhaupt aufgezeichnet? Das ist nicht erlaubt. Und B, es ist ja auch noch veröffentlicht worden. Das sind ja wahrscheinlich auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, vielleicht auch nicht. Wir haben schon Professor Lilienthal gehört, der gesagt hat, das geht nicht. Redaktionsraum ist geschützt. Und da hat Professor Lilienthal ja auch recht gehabt, juristisch, ne?
Ja, hat er, absolut. Wir haben aber hier nicht nur die Komponente, dass wir die Veröffentlichung des gesprochenen Worts haben. Wir haben ja auch noch sogar, so wie ich das gesehen habe, die Veröffentlichung des Bildnisses, in dem er mit der versteckten Kamera gefilmt hat. Und da haben wir noch eine zweite Komponente, nämlich insgesamt haben wir hier zwei widerstreitende Interessen. Wir haben auf der einen Seite den Journalisten Sebastian Heiser, der nach seiner Meinung einen interessanten Fall prüft und recherchiert. Zu diesem Zweck hat er sich wohl eine versteckte Kamera an die Kleidung gebracht und ist damit eben hat sich als Interessent für Anzeigen ausgegeben und ist damit in Redaktionen gelaufen und hat gefragt, ob er denn tatsächlich auch werblichen Content kaufen kann, in Anführungszeichen. Und wir haben also an dieser Stelle zwei widerstreitende Interessen. Er hat also einmal das Gegenüber gefilmt, greift also in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Gefilmten ein und ist der Meinung, auf seiner Seite würde die Pressefreiheit streiten, weil er dem redaktionellen Zweck nachgeht, eben seine Recherche durchzuführen und möchte dort eben mutmaßliche Verstrickungen aufdecken. Und in diesem Bereich kommen wir juristisch in ein sehr heikles Feld, nämlich diese widerstreitenden Verfassungsrechte, diese widerstreitenden Verfassungsinteressen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite, das Recht am eigenen Bild, ja, und auf der anderen Seite die grundgesetzlich geschützte Pressefreiheit, also das Interesse der Presse, tatsächlich auch dunkle Machenschaften aufzudecken.
Und, die Frage ist ja nun, in welche Richtung schlägt das Pendel oder die Waage dann aus? Also das ist ja gerade bei diesen widerstreitenden rechtlichen Interessen die schwierige Frage. Wie beurteilt man das jetzt unterm Strich?
Ganz genau. Das ist die schwierige juristische Frage. Und dabei muss man immer den Einzelfall konkret im Blick haben. Ja? Es bedeutet also, grundsätzlich ist der heimliche Mitschnitt von gesprochenem Wort und auch heimliche Filmaufnahmen sind grundsätzlich verboten und unterliegen der strengen Voraussetzung, dass im Strafrecht ein ganz überragendes öffentliches Interesse bestehen muss, damit das heimlich gesprochene Wort auch aufgezeichnet und dann veröffentlicht werden darf. In strafrechtlicher Hinsicht ist schon das Aufzeichnen des gesprochenen Wortes, des heimlich gesprochenen Wortes, geschützt und derjenige, der das schon aufnimmt, macht sich schon strafbar. Das Veröffentlichen ist dann auch nochmal strafbar. Ja? Das ist aber nur die strafrechtliche Komponente. Wir haben auch noch eine zivilrechtliche Komponente in der ganzen Sache. Denn der Aufgenommene, in dessen Persönlichkeitsrecht eingegriffen wird, der hat auch nochmal Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegen den Aufzeichner. Und die unterliegen nicht vollständig diesen strengen strafrechtlichen Maßstäben. Wir müssen da also einen etwas geringeren Maßstab ansetzen. Und da müssen wir die beiden Verfassungsrechte gegeneinander abwägen. Und im Rahmen dieser Abwägung muss geprüft werden, ist das Wort in einem besonders geschützten Raum beispielsweise aufgezeichnet worden, nämlich einem Redaktionsraum, der seinerseits wieder der Pressefreiheit unterliegt, ja, dann ist das Aufzeichnen und die Veröffentlichung noch unter noch strengeren Grundsätzen erst erlaubt. Das bedeutet also, wir brauchen da wieder ein überragendes öffentliches Interesse. Wir haben eine Wechselwirkung zwischen beiden Rechtsbeziehungen. Das ist das Schwierige an der ganzen Sache.
Das heißt, man müsste nochmal gucken, wo hat jetzt das Gespräch stattgefunden? War es jetzt beim Anzeigenleiter im Büro oder war es beim Ressortleiter im Büro?
Richtig, das könnte zum Beispiel auch noch ein Problem sein. Denn die Frage ist, der Ressortleiter, dessen Büro wird ohne Zweifel ein Redaktionsraum sein. Aber ist das Büro des Anzeigenleiters auch noch ein Redaktionsraum? Denn eigentlich geht der Anzeigenleiter einer ganz profanen wirtschaftlichen Tätigkeit nach. Er macht nämlich nichts anderes, als Anzeigenplatz in seinem Medium zu verkaufen. Ob das noch ein Redaktionsraum ist, konnte ich leider nicht in der Kürze der Zeit endgültig klären. Das wäre eine spannende juristische Frage, die man in diesem Einzelfall auch nochmal beleuchten könnte. Wenn es aber um die Aufzeichnung des Ressortleiters in dessen Büro geht, sind wir ganz sicher in einem Redaktionsraum, sodass also die Aufzeichnung in diesen Räumen auch nochmal unter strengeren Voraussetzungen nur möglich wäre. Und da ist eben genau fraglich, ob das in diesem Fall hier der Fall ist, ob nämlich ein überragendes öffentliches Interesse daran bestand. Denn wir können auch darüber sprechen, dass es Alternativen gibt der Berichterstattung, die Sebastian Heiser an dieser Stelle unternommen hat. Er hat nämlich, so wie er das in seinem Blog darstellt, auch eine Woche später tatsächliche konkrete Angebote über seine Anfragen erhalten. Und dann hätte es zum Beispiel ausreichen können, wenn er gesagt hat, ich war beim Anzeigenleiter der Zeitung XY und habe eine Woche später ein Angebot erhalten und hätte dann beispielsweise einen Screenshot von diesem Angebot oder eine Kopie dieses Angebots darstellen müssen. Es war dafür nicht unbedingt notwendig, dass er auch das heimlich gesprochene Wort und tatsächlich auch das Bild aufgenommen hat.
Jetzt sind ja die Mitschnitte im Raum und sind veröffentlicht. Braucht Sebastian Heiser jetzt einen richtig guten Anwalt? Kriegt er noch richtig Probleme?
Das kann durchaus sein, ja.
Das ist total spannend. Ich habe auch überlegt, ob ich aus Zitaten einen kurzen Ausschnitt spiele. Ich habe darauf verzichtet. Wahrscheinlich ist das auch besser so, oder? Ich glaube, wenn ich die jetzt weiter verbreite, wenn Tonaufnahmen illegal zustande gekommen sind, vermutlich, ist das auch problematisch, oder?
Ja, jeder, der es weiter verbreitet, macht sich prinzipiell eines Rechtsverstoßes zulasten des Abgebildeten schuldig und wird dann auch mit entsprechenden Konsequenzen rechnen müssen, ganz genau.
Das ist sehr interessant, auch so wie er das bei sich im Blog dann aufgearbeitet hat. Da habe ich mir zum Beispiel die Frage gestellt, nicht nur die Zeit, sondern auch, warum er das in seinem Blog in Anführungszeichen nur veröffentlicht hat. Das ist ja im Prinzip nichts Schlechtes, aber das scheint ja auch dann der Fall gewesen zu sein, warum hat er das nicht bei seiner Hauszeitung veröffentlicht? Ich hatte deswegen Ines Pohl, der Chefredakteurin, heute Morgen auch eine E-Mail geschrieben mit der Frage und da hat sie leider bisher noch nicht drauf geantwortet. Das ist natürlich, wäre natürlich auch nochmal ein interessanter Aspekt, um das herauszufinden, könnte mutmaßen, zumindest steht die Frage im Raum, ob das anderen Redaktionen alles ein bisschen zu heikel war, also zumindest die Recherchen auf zu dünnen Füßen standen.
Das kann durchaus sein, ja. Er hat es ja auch, so wie ich das verstanden habe, auch mehreren Redaktionen auch früher schon angeboten, die es aber nicht anfassen wollten. Ist tatsächlich ein heißes Eisen, denn hier spricht mal einer aus den Interna der Redaktionen und dann würde es natürlich schwierig.
Die Frage ist ja trotzdem so, dieses Stilmittel mit versteckter Kamera unterwegs sein oder auch Aufzeichnungen zu machen, das kennen wir ja eigentlich auch aus ganz vielen Fernsehberichten und da ist so die Frage, wann ist es okay, wann denn nicht?
Ja, das ist eben genau die Frage. Wenn wir diese Abwägung, die wir haben zwischen grundgesetzlich geschützten Positionen, das wird in der Regel immer das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten sein und auf der anderen Seite das Informationsinteresse der Allgemeinheit in Gestalt des Presse, der Pressefreiheit. Mhm. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal eine Doku über unhaltbare Zustände in der Tierhaltung beispielsweise vor Augen halten, wo man ja solche versteckten Aufnahmen kennt, solange dort kein Mensch abgebildet wird, ist das vollkommen in Ordnung. Also solange Zustände beispielsweise in Schweineställen dargestellt werden, ja, dann überwiegt das Informationsinteresse der Allgemeinheit gegenüber keiner Persönlichkeitsrechtsverletzung. Wird aber beispielsweise der Schweinemastbetrieb so dargestellt, dass er auf den Betreiber individualisiert werden kann, dann kann das tatsächlich ein Eingriff beispielsweise in das Persönlichkeitsrecht dieses Bauern sein. Ja? Wird er auch nochmal dargestellt, dann ist auch die Frage, ob diese redaktionelle Berichterstattung wirklich nur unter dem Gesichtspunkt veröffentlicht werden kann, dass auch die Bilder gezeigt werden. Wenn nämlich auch ein weniger schlimmer Eingriff zum Informationsinteresse führt, nämlich indem man einfach nur einen Beitrag darüber macht, dann dürfte die Abwägung zu Ungunsten der Pressefreiheit ausfallen und dann überwiegt das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen, dass der Schutz der Persönlichkeit als solche ist ein sehr hohes Gut, wenn auch die Pressefreiheit ein hohes Gut ist. Und hält man sich an die Spielregeln, haben wir einen gerechten Ausgleich. Aber wir müssen hier immer sehen in diesem Bereich, wir haben eine starke Wechselwirkung und müssen deswegen immer eine Verhältnismäßigkeit, Abwägung am konkreten Einzelfall durchführen.
Stichwort vielleicht auch nochmal gerechter Ausgleich. Wenn jetzt in einem solchen Fall solche heimlich zustande gekommenen Mitschnitte erstmal in der Welt sind, dann sind sie ja in der Welt. Und selbst wenn man sie, ich sag mal, tatsächlich theoretisch von überall wieder löschen könnte, sie sind wahrgenommen worden. Also das ist ja auch immer schwierig. Jede juristische, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen als Laie, Wiedergutmachung kann ja nur theoretischer Natur sein. Seine Wirkung, die er erzielen wollte, hat Sebastian Heiser ja auf jeden Fall erreicht. Selbst wenn er jetzt noch so dicke Klagen von der Süddeutschen Zeitung und sonst wem an den Hals bekommen sollte.
Ja, absolut. Das ist natürlich ein Thema und das diskutieren wir auch an vielerlei Stellen mit dem Internet als Pranger. Denn was beispielsweise jetzt durch diesen Blogbeitrag einmal im Internet ist, das bleibt im Internet. Jetzt ist Sebastian Heiser, sollte er denn erfolgreich verklagt werden, am Ende eines solchen Verfahrens dazu verpflichtet, das selbst zu unterlassen. Er ist nicht dazu verpflichtet, das gesamte Internet zu durchforsten und alle Links, die oder Kopien dieses Videos, die irgendwo aufkreuzen, löschen zu lassen. Er hat keinen Einfluss darauf, was Dritte damit tun. Ja, er ist also insoweit nur verpflichtet, den eigenen angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Aber trotzdem, die Wirkung für die Betroffenen ist eine sehr starke und deswegen brauchen wir auch dieses Korrektiv in dieser Abwägung zwischen Pressefreiheit und allgemeinem Persönlichkeitsrecht.
Und jetzt vielleicht auch eine persönliche Frage, wo du ja auch jetzt dich damit den Vorwürfen auseinandergesetzt hast. Wir haben ja gerade direkt nach der Musik auch darüber gesprochen, das Ganze hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, mit den Medien. Und da ist eigentlich so die Einschätzung, würde mich interessieren, die SZ, hat die Vertrauen bei dir eingebüßt durch das, was hier jetzt augenscheinlich ans Licht gekommen ist? Oder an anderer Stelle ist das auch heute im Netz als Sturm im Wasserglas bezeichnet worden? Wie ist dein persönlicher Eindruck jetzt bei der Geschichte? Was nimmst du mit?
Ich glaube, die zweite Aussage ist eher was. Es ist jetzt eine Geschichte von kurzem medialen Interesse. Ich denke, sie wird auch relativ schnell wieder abebben. Der Vertrauenseinbruch ist tatsächlich, wenn man ihn jetzt hochstilisieren möchte, eher theoretischer Natur. Denn wir wissen alle, die Medien und gerade die Printmedien sind im Moment in einer Zeit, in der sie neue Geschäftsmodelle, insbesondere Online-Geschäftsmodelle, erarbeiten müssen, um überhaupt noch überleben zu können. Viele Zeitungen müssen ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Deswegen müssen Zeitungen natürlich auch die Finanzierung ihrer Medien im Auge behalten. Was aber nicht sein darf, und das wird auch für die Zukunft so gelten, ist, dass eben das Trennungsgebot missachtet wird und eben Schleichwerbung als Finanzierungsmittel eingesetzt wird. Deswegen glaube ich, dass dieser Beitrag jetzt tatsächlich eine Denkanregung sein wird und vielleicht auch ein Umdenken stattfindet in den Reaktionen, sich andere Geschäftsmodelle zu erschließen und den Online-Markt neu zu beackern.
Vielleicht nochmal auch als praktischen Tipp für alle Journalisten da draußen, wenn man so bei der täglichen Arbeit ist und vielleicht nicht gerade so einen versierten Medienrechtler unterm Schreibtisch hat, wenn man so bei der Arbeit...
Ich komme da mal hin.
Also worauf ich hinaus will, wenn man dann bei der Arbeit selbst Zweifel hat und ist dann eher ein Ratschlag, es lieber zu lassen, als quasi sich juristisch auf Glatteis zu begeben, oder ist das zu viel Vorsicht, die man dann an den Tag legen würde?
Das kommt immer drauf an. Genau, das ist nämlich auch ein Problem. Man soll sich natürlich auch als Redakteur nicht einschüchtern lassen. Da sind wir in einem schwierigen Spannungsfeld. Wenn wir also sagen, ist die Veröffentlichung von heimlich gesprochenem Wort oder die dann unter noch strengeren Voraussetzungen Veröffentlichung von Bildmaterial, das heimlich aufgenommen wurde, wirklich notwendig für meinen redaktionellen Zweck, dann werde ich das machen können, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, das anders darzustellen, ja, als in drastischen Worten oder in drastischen Bildern. Dann ist die Abwägung zugunsten der Pressefreiheit zu erkennen. Wenn das aber nicht gewährleistet ist, dann kann ich dazu raten, Finger davon. Oder, das ist eine zweite Frage, man geht das Risiko ein, dass man rechtlich Ärger bekommt, wenn es denn jetzt eine Story ist, die tatsächlich überragend wichtig ist. Das darf ich aber jetzt im Radio überhaupt gar nicht gesagt haben.
Haben wir auch nicht gehört. Wir sind ja hier im geschützten Raum. Dr. Philipp Lückhausen, schön, dass du weiter bei uns bist. Wir haben bisher über die SZ-Leaks gesprochen und gleich sprechen wir auch noch über einen Bereich hier, der, glaube ich, juristisch auch noch sehr spannend ist, das autonome Fahren.
Oh, ja.
Da ist auch noch ein bisschen Zündstoff drin, glaube ich.
Ganz bestimmt, ja. Ja,
Herr Pähler, wir sind hier gerade schon in eine interessante Diskussion abgeglitten, als ich das Stichwort Auto sagte. Und Dr. Philipp Lückhausen, der Jurist, ist weiter bei uns. Du hast gesagt, dass es da spannende Diskussionen zum Beispiel beim Thema Datenschutz gibt.
Ja, das ist richtig. das Auto wird immer vernetzter. Ich habe noch ein ganz olles Auto, das kann doch gar nichts vernetzen. Aber wenn ich mir ansehe, was heutige Autos alles so leisten, dann kann einem manchmal schon Angst und Bange werden, welche Daten in so einem Auto erhoben werden und vor allem, dass diese Daten nicht in dem Auto bleiben, sondern über die Antenne auch zum Hersteller gefunkt werden. Und da kann man ganz schöne Horrorszenarios
spinnen. Aber ist das denn was anderes, als wenn mein Smartphone alles Mögliche durch die Gegend funkt?
Nö, das ist datenschutzrechtlich genauso problematisch.
Okay. Und ich glaube, wer die Daten in Perfektion wirklich aufhübscht oder auffrisst, ist bestimmt das Apple-Auto, was ja doch große Schlagzeilen die letzten Tage gemacht hat, aus dem Silicon Valley ausgehend und am Ende der Sende.
Britta.
Hallo Britta, hallo. San Francisco. Wir sind schon direkt mitten im Thema und haben uns gerade gefragt, Apple Car, wir haben hier schon gleich wieder über den Datenschutz spekuliert. Welche Faszination löst es denn gerade im Silicon Valley aus?
Also es ist ja ein ganz großes Thema, vor allen Dingen nach dem Erfolg von Tesla, auch ein Startup, das sozusagen aus dem Nichts kam und die Autoindustrie revolutioniert hat oder revolutionieren noch weiterhin wird. Deswegen angesichts der Tatsache, dass Apple 700 Milliarden Dollar in der Kasse hat, ist natürlich alles möglich. Hat Apple alle Möglichkeiten, in alle möglichen Bereiche hineinzugehen und die Diskussion darüber, macht es Apple jetzt, geht Apple in den Autobau oder nicht, ist eins der ganz großen Themen und wird natürlich auch in Deutschland mit Sorge betrachtet, weil das tatsächlich eine Kernindustrie Deutschlands ist, die damit angegriffen wird. Also das ist sehr spannend.
Einige sagen ja, meine Güte, diese Autogerüchte, es könnte auch sein, dass Apple ja natürlich das Auto entwickelt, aber nicht für den Massenmarkt, sondern sozusagen als Beispielauto, wo dann zum Beispiel mal anderen Herstellern gezeigt wird, was man alles mit CarPlay, diesem integrierten, vernetzten System dann auch tatsächlich anstellen kann. Was
das
hältst du
total
davon?
Interessant. Auf jeden Fall, ja. Was auch interessant ist, ist die Tatsache, dass man für das autonome Fahren ganz neue Karten braucht. Also da reicht es ja nicht, dass ich weiß, dass die Straße von A nach B geht, sondern ich muss ja zum Beispiel auch wissen, wie die Fahrbahn verläuft. Sind es zwei Fahrstreifen, sind es drei Fahrstreifen etc.? Da wird sozusagen auch an die Kartenhersteller Google und Apple werden da nochmal ganz neue Herausforderungen gestellt. Das ist natürlich auch interessant, von technologischer Seite das mal zu betrachten. Also wir werden ganz neue Karten auch entstehen. Das wird sehr spannend.
Okay, dann vielleicht doch so ein Abschlusssatz. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Apple Car kommt? Kommt es oder kommt es nicht?
Ich denke, es ist 50-50. Es kann, ich würde bei Apple alles für möglich halten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Größenwahnsinn sind und tatsächlich sich an das Konstruieren eines völlig neuen Autos dransetzen.
Sagt Britta Wedeling, danke für deine Einschätzung. Wir freuen uns auf deinen Tagebucheintrag aus dem Silicon Valley in der kommenden Woche. Bis dann, Britta.
Tschüssi.
Tschüss. Und Philipp Lückhausen, an dieser Stelle nochmal danke für den Besuch heute Abend hier bei Was mit Medien.
Sehr gern, danke.
Und Herr Pähler?
Müssen wir noch Samsung sagen? Nee, müssen wir nicht.
Nachdem wir Apple gesagt haben, nee, nach Tesla sagen wir nochmal Audi, Mercedes und was noch?
Mercedes hatten wir schon. Ach,
irgendwas Französisches.
Nutella.
Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.